Hey. Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Aber mega, mega cool, wirklich sensationell. Die Stimmung da, das ist unfassbar. Also das kann man nicht beschreiben. Das muss man gesehen haben.
Ja, muss man mal gesehen haben, sagt Gregor Mühlberger von Bora Hansgrohe zu dem Anstieg nach Alpe d'Huez. Und einer, der es mal erlebt hat, nämlich heute, mit dem spreche ich jetzt auch hier in der neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com über die heutige 12. Etappe der Tour de France. Mein Name ist Lukas Kruse und der es erlebt hat, das ist Felix Mattes. Hallo Felix.
Servus, liebe Grüße aus Alpe d'Huez, endlich aus Alpe d'Huez selbst, aus dem Skiort oben, weil ich war den ganzen Tag nicht hier oben, sondern unten an der Strecke.
Ja, wie gesagt, Gregor Mühlberger hat von einem einmaligen Erlebnis gesprochen. Du warst jetzt heute vor Ort. Beschreib uns doch mal so ein bisschen die Stimmung und deinen Tag in Alpe d'Huez.
Ja, also es ist natürlich schon eine ganz krasse Geschichte hier. Es ist schon eine einmalige Ankunft, was die Stimmung angeht. Ich muss allerdings sagen, dass ich bei den letzten Ankünften der Tour de France hier oben das Gefühl hatte, dass mehr los war. Also ich kann mich erinnern, wie ich hier auch schon, als es damals, wann war das, 2013, glaube ich, oder 2014, als es zweimal über die Alpe ging, wie ich hier mit dem Auto durch die Zuschauermassen hochgefahren bin und mit dem Auto fast 2 Stunden hochgebraucht habe, wofür man mit dem Rad guter Hobbyfahrer vielleicht unter einer Stunde hochkommt. Und heute war es irgendwie nicht so extrem voll, hatte ich das Gefühl. Auf den oberen Kilometern dann vielleicht wieder mehr ab der Holländerkurve. Aber insgesamt hatte ich nicht das Gefühl, dass es sich so extrem gefüllt hat, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Trotzdem war die Stimmung gut. Ich war ganz viel in der Holländerkurve selbst. Was die Stimmung da ein bisschen Abbruch getan hat, ist, dass zum ersten Mal so Seile gespannt wurden, also wie so Absperrungen über die, also näher als das durfte man nicht an die Straße herantreten. Es waren jetzt keine Gitter, aber halt so Seile und standen extrem viele Gendarmerie-Beamte und auch Leute von der ASO da und haben dafür gesorgt, dass niemand zu nah an die Straße herantritt. Das hat dem Bild, glaube ich, ein bisschen geschadet, dass dort sonst immer sehr spektakulär ist und hat auch ein bisschen Stimmung genommen. Aber wenn die Fahrer das Gefühl haben, dass es trotzdem bombastisch war, dann ist es vielleicht richtig so, weil so ist es auf jeden Fall am sichersten.
Ja, es ist trotzdem einiges passiert, da werden wir auch gleich noch etwas genauer drüber sprechen. Vorher der gewohnte Blick nochmal kurz auf die Strecke. Alpe d'Huez war der Zielort, aber auch vorher ging es schon ordentlich zur Sache. Da gab es gleich 2 HC-Berge. Das war ein mehr als schwerer Abschluss dieser Alpentrilogie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war quasi die Königsetappe mit den 3 Ehrenkategorieanstiegen, würde ich sagen. Auch wenn das gestrige Teilstück mit Sicherheit genauso brutal war, dadurch durch die Kürze und durch die Art und Weise, wie es gefahren wurde. Also es ist halt die Königsetappe und man hat ja gesehen, was es für Schaden angerichtet hat, sowohl jetzt im Klassement als auch was den Ausschluss von einigen der Sprinter unter anderem André Greipel angeht.
Ja, dann gucken wir doch gleich mal auf die ausgeschiedenen Fahrer, wenn du es schon ansprichst. Zu denen gehören heute wieder große Namen der Sprinterriege. Du hast es angesprochen, André Greipel gehörte dazu, Dylan Groenewegen, Rick Zabel, Fernando Gaviria, die Namen, die rausgefallen sind. Und neben Greipel auch sein Teamkollege Marcel Sieberg und der hat sich nach dem Rennen dann noch der Presse gestellt. Da hören wir mal kurz rein.
Was heißt Enttäuschung? Ich bin Fahrer, der versucht, natürlich mit seinen Beinen zum Ziel zu kommen, aber am zweiten Berg hat man schon halt, ich glaube, 15 oder 20 Minuten Rückstand und ich sag mal so, die Karenzzeit war heute nicht so groß. Klar, haben wir dann gehört, dass sie die erhöht haben, weil sonst noch mehr Fahrer raus wären aus der Tour. Ich sag mal so, wenn ich mit meinen Beinen nicht zum Ziel kommen kann in der Karenzzeit, dann macht es auch keinen Sinn, in der Tour zu bleiben. Auf jeden Fall, wenn man sieht, heute waren, glaube ich, alle Sprinter raus, fast alle. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob man am dritten Tag noch 5000 Höhenmeter machen muss. Nach den letzten zwei Tagen, die natürlich auch extrem schwer waren.
Ja, Sieberg natürlich ein bisschen enttäuscht. Der wäre gerne nach Paris gekommen, aber 5000 Höhenmeter, er hat es angesprochen. Das ist schon eine Menge Holz, das da auf die Fahrer zukam. Sieberg und Greipel ungefähr nach dem zweiten, noch vor dem dritten Anstieg ausgestiegen. Also da war wirklich heute einiges an, an fahrerischem Ausdauervermögen gefordert und für die Sprinter ist das eben sehr schwierig gewesen. Schauen wir mal auf die restliche Etappe. Movistar hat gleich am Anfang im Col de Madeleine, dem ersten Anstieg, mal gezeigt, dass sie heute Lust haben, Sky zu fordern und ist da ordentlich reingedonnert, hat Sky gleich mal zwei Helfer genommen. Das hat sich am Ende nicht so doll ausgewirkt, wie erhofft. Trotzdem war das ein sehr, sehr schwerer Start. Vielleicht auch das der Grund, warum viele der Sprinter aussteigen mussten am Ende. Dann konnte sich eine größere Gruppe absetzen mit Steven Kruijswijk unter anderem, Ilno Sakarin, Alejandro Valverde, Rafa Majka auch dabei, Julian Alaphilippe, Warren Barguil, also eine sehr, sehr spannende Gruppe, die sich da absetzen konnte. Am Ende hat nur ein Fahrer von denen diesen Ausreißversuch wirklich bis zum Ende durchziehen können und das war Steven Kruijswijk, der vor dem Rennen in der Gesamtwertung Sechster war. Warst du von dem Manöver, was dort Lotto en el Jumbo heute gezeigt hat, mit Kruijswijk ein bisschen überrascht?
Nö, ich finde es gut, dass sie es probieren. Sie haben ja, sind ja auch ein Team, das quasi eine Doppelspitze hat. Ich finde, es ist eine schöne Taktik. Es hat ja fast auch reichen können. Natürlich ist auch die Gefahr dabei, ihn dann für die Gesamtwertung komplett zu verbrennen. Aber ja, er ist mit einem großen Vorsprung in den Schlussanstieg reingegangen und das hätte auch aufgehen können mit dem Etappensieg. Und ganz ehrlich, ich stand ja in der Hollandkurve und was da los war in Sachen Steven Kruijswijk, war schon beeindruckend, wie sie ihn gefeiert haben. Also immer, wenn irgendwelche Neuigkeiten reinkamen über irgendwelche Handys, ich meine, das Handynetz war katastrophal, deswegen konnte man den Live-Ticker kaum verfolgen. TV-Bild hatten da in der Kurve auch irgendwie niemand oder so gut wie niemand, aber immer wenn irgendwelche Infos über Radio oder über doch irgendeinen Stream, der kurz mal funktioniert hat, reinkam, dann ist da wieder Jubel aufgebrandet und es wurde gesungen, Steven Kruijswijk, la 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 la, la 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 und so weiter und so fort. Also es ist, da sieht man, dass es halt, auch wenn es jetzt für den Etappensieg dann gereicht hätte, dass es halt genau das ist, was die Fans wollten.
Ja, definitiv ein Fahrer, der heute das Rennen belebt hat. 4 Minuten 20 war der Vorsprung, als er unten in den Schlussanstieg nach Alpe d'Huez reingefahren ist. Steven Kruijswijk hinten im Feld stellt es sich dann so heraus, dass schon unten am Schlussanstieg Sky nur noch einen Helfer hatte, nämlich Egan Bernal. Der hat dafür dann aber nochmal für zwei oder drei Fahrer gearbeitet. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Konnte die ein oder andere Attacke dann noch parieren. Auch Simon Geschke war heute sehr, sehr lange dabei, ebenfalls bis zum Schlussanstieg. Tom Dumoulin also durchaus mit einem starken Helfer und dann früh wieder Martin, Maika, Jungels, Valverde zurückgefallen, viele andere Fahrer und dann war es Vincenzo Nibali mit der ersten Attacke, die wurde pariert von Bernal und auch darauf folgende von Landa und Bardet. Das ist schon unfassbar, was für eine große Hilfe Egan Bernal mit seinen 21 Jahren für Team Sky schon ist.
Ja, jedes Jahr ist da irgendeiner oder mindestens einer oder zwei oder drei, die unfassbar gut den Zug anführen können. Und manchmal wechselt das ja sogar während der Tour dann noch, dass es dann an einer anderen Etappe mal ein anderer ist, der da all in geht quasi und sich übers Limit hinausschießt, um den Kapitän dann da sicher hochzubringen. Und Bernal, klar, in dem Alter ist es halt jetzt besonders beeindruckend, dass er das so gefahren ist, ist auf jeden Fall einer, der in Zukunft mit Sicherheit auch irgendwann um einen Toursieg fahren wird.
Damit ist zu rechnen und was Bernal nach seiner Energieleistung und der Etappe sagte, das hören wir uns jetzt mal an, ist auf Englisch. Ich werde es natürlich nachher aufgrund des Akzents nochmal kurz zusammenfassen, aber wir hören erstmal rein.
It's a good experience for me. For me, it's really amazing to work for him, for G. And I think I need to learn a lot. I am just 21, and I am in the one of the best teams in the world. And I like it. I like to work. I like to work for them, and I'm proud of myself. No, I was in the limit when they attack, but you need to control yourself. And also in the radio, Nico and the director said me, you just need to keep the gap and no more. You need to control yourself, and because then through me will attack. So I did it.
Ja, also Bernal fühlt sich in seiner Rolle erstmal sehr, sehr wohl, fährt in einem der stärksten Teams der Welt oder in dem stärksten Team der Welt, sagt er. Und ja, hat auch gesagt, dass er schon am Limit war bei den Attacken von Bardet zum Beispiel, aber dass das Team ihm gesagt hat, er soll einfach weitermachen wie bisher, die Lücke nicht zu groß werden lassen und dann ist alles okay. Die Lücke, die hatte Bardet aufgerissen, der sehr, sehr aktiv war am Schlussanstieg, kam aber auch nicht richtig weg und dann kam es zu einer sehr interessanten Szene, als Froome versucht hatte, das Tempo ein bisschen zu erhöhen, nachdem schon Garen Thomas dann als sein Helfer so ein bisschen fungiert hatte, so sah es zumindest aus, ist wohl ein Sturz zustande gekommen, bei dem Vincenzo Nibali betroffen war. Es war nicht genau zu sehen, was passiert ist. Nibali schilderte es dann aber so, dass er wohl zwei Kameramotorräder vor sich hatte und dann irgendwie aufgefahren ist. Nibali jetzt wohl mit einem gebrochenen Wirbel, das steht noch nicht ganz fest, zumindest ist er aber erstmal im Krankenhaus. Und schon vorher hatte man im Kommentar der englischen Kollegen von Eurosport gehört, dass sich die Fahrer über die Motorräder beschwert haben. Jetzt hat man die Fans heute ein bisschen versucht zurückzuhalten. Jetzt ist es ein Polizeimotorrad, was da so einen üblen Sturz auslöst. Muss man sich da dann auch von Seiten der Veranstalter in puncto Sicherheit ein bisschen hinterfragen?
Ja, also ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung, wie es genau war. Wenn es so ist, das ist, du sagst jetzt Polizeimotorrad sogar, das wäre natürlich noch bitterer als ein Kameramotorrad, weil Polizeimotorrad eigentlich dazu da ist, das Rennen abzusichern, das Kameramotorrad tatsächlich, um die Bilder zu machen. Und dadurch automatisch schon nicht unbedingt das Rennen sicherer macht, aber das Polizeimotorrad sollte eigentlich absichern. Und wenn es durch ein Polizeimotorrad entstanden ist, wäre natürlich ja, doppelt schlimm eigentlich. Aber wie gesagt, ich hab nichts von der Szene gesehen, eben zum ersten Mal quasi davon gehört. Von daher kann ich dazu keine wirkliche Einschätzung abgeben. Aber ich weiß ja nicht, wie du es gesehen
hast. Ja, es war, wie gesagt, sehr schwer zu sehen, weil auch die Fans gerade irgendwelche Rauchtöpfe gezündet hatten und es ist so ein bisschen im Nebel passiert. Man sah nur Nibali dann auf der Straße sitzen, einmal kräftig durchatmen und ein Begleiter hat ihm dann auf die Beine geholfen. Wie gesagt, ich habe nur vorher eben schon gehört, dass sich die Fahrer 200 Meter gefühlt vorher schon über die Begleitmotorräder beschwert haben und dann kracht es eben und Nibali hat dann eben später gesagt, dass er, dass das Polizei Motorräder waren, deshalb eine sehr, ja, unglückliche Szene für Nibali, der dann noch weiter gefahren ist, dazu kommen wir gleich noch. Froome ist dann nach vorne gefahren zu Kruiswijk, von vorn dann das Rennen kontrollieren wollen, aber hinten war Tom Dumoulin, der die anderen Favoriten wieder rangeführt hat. Ist schon brutal, wie gut Tom Dumoulin ist und man hat so das Gefühl, es wird am Ende auf die Schlacht Sky gegen Sunweb hinauslaufen.
Ja, so sieht's aus. Und das ist vor allem beeindruckend, finde ich, weil Dumoulin eben genau wie Froome ja den Giro in den Beinen hat. Also es ist bisher scheint diese eine Woche mehr zwischen Giro und Tour tatsächlich dafür zu sorgen, dass auf einmal die Giro-Siegfahrer, also Platz 1 und 2, auch bei der Tour um Sieg fahren können. Wie gesagt, ich habe gestern das schon angesprochen, man muss immer noch abwarten, wie sich das in der dritten Woche dann auswirkt, dass ob irgendwann doch noch die große Müdigkeit und der Hammer kommt in den Pyrenäen. Aber bisher ist es tatsächlich richtig beeindruckend. Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass diese eine Woche mehr zwischen Giro und Tour jetzt es auf einmal möglich macht, scheinbar doch um das Double zu fahren.
Ja, ob es das Double dann wird, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall macht da auch Froome einen wirklich guten Eindruck, neben Dumoulin und natürlich auch Geraint Thomas. Am Ende hat Dumoulin sogar nochmal selber attackiert, kam aber auch nicht weg. Und dann haben sie sich so ein bisschen belauert, die Favoriten. Und von hinten kam tatsächlich Vincenzo Nibali, der ja offensichtlich etwas schwerer verletzt ist, zusammen mit Primoz Roglic nochmal sehr nah ran. Ähnlich wie Mikel Landa hatte den Anschluss geschafft, attackierte, ist dann wieder zurück. Zurückgefallen, kann man sich taktisch jetzt auch hinterfragen. Und am Ende war es dann Geraint Thomas, der über die Außenbahn in der letzten Kurve anzog, den Sprint gewann und ja, den zweiten Sieg bei einer Bergankunft in Folge einfuhr. Das ist in diesem Jahrtausend noch nicht so oft vorgekommen. Bist du beeindruckt von der Stärke von Geraint Thomas, gerade weil man ihn bislang noch nicht so oft bei großen dreiwöchigen Rundfahrten gesehen hat?
Ich bin extrem beeindruckt von ihm, allerdings kein bisschen überrascht. Also nach dem, was ich im Junior gesehen habe und auch in den letzten Jahren ja eigentlich schon sich angedeutet hat, ist es jetzt für mich überhaupt keine Überraschung. Es ist halt einfach so, dass man immer noch abwarten muss, wie er tatsächlich über die 3 Wochen kommt. Haben jetzt 1,5 Wochen rum. Ein Hochgebirge, ein komplettes Hochgebirge, die Pyrenäen sind noch vor uns, also muss man noch abwarten, aber beeindruckend ist das, was er bisher zeigt, auch natürlich auf jeden Fall. Also die 2 Etappen hier, beide Bergankünfte abzuräumen und mit über 1,5 Minuten vor seinem eigentlichen Kapitän Froome an der Spitze des Gesamtklassements zu stehen, ja, beeindruckender geht es eigentlich gar nicht.
Ja, in der Gesamtwertung, du hast es angesprochen, 1,5 Minuten vor dem eigenen Teamkollegen. Wenn man jetzt über das zweite große Team spricht, dann sucht man einen Fahrer von Movistar relativ lange, Mikel Landa, da der Beste auf Rang 7. Jetzt ist heute Landa am Ende wieder rangekommen, hat nur 7 Sekunden verloren, Quintana früh abgehangen und Valverde hat man heute erneut so ein bisschen geopfert. Wächst Tag für Tag die Enttäuschung, wie wenig Movistar aus ihren eigenen Ansprüchen und auch den eigenen Möglichkeiten macht.
Ja, irgendwo ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ja, ist es halt auch einfach menschlich, wenn man nicht unbedingt alles mitgehen kann. Ich sehe mich da immer, ich tue mich immer schwer bei den Bergetappen und bei den Kämpfen ums gelbe Trikot dann von großen Enttäuschungen und so zu sprechen und irgendwie das vorzuwerfen. Letztendlich, ja, sie geben ihr Bestes und es reicht halt einfach leider nicht. So ist es halt, das ist Radsport.
Ja, vielleicht ist es dann auch am Ende so ein bisschen die Frage. Vielleicht ist es am Ende auch so ein bisschen die Frage, welche Erwartungen dann auch von außen herangetragen werden an Team Movistar. Das ist ja vielleicht auch nicht immer ganz gerecht, weil man in den Sportlern ja auch nicht drinsteckt. Trotzdem,
Ja,
denke ich,
also
haben
ich
sich
meine.
viele zumindest auch.
Ja, ich meine, letztendlich ist es natürlich schon auch die eigene Erwartung. Also die fahren ja her, um die Tour zu gewinnen und sind mit Sicherheit dann auch selbst enttäuscht. Aber ich maße mir halt ungern an, gerade bei diesen Klassementkämpfen dann zu sagen, ja, also das Team oder der Fahrer enttäuscht jetzt extrem, weil er einfach nichts gebacken bekommt. Das ist halt einfach, wenn der Körper nicht mitspielt, spielt er nicht mit. Und dann ist es einfach auch menschlich, dass es dann halt nicht funktioniert. Und genauso, was jetzt zum Beispiel die Landa angeht, er hat es halt probiert. Ob das dann taktisch klug oder nicht klug ist, wenn er einfach nur folgt und ja, dann kann er halt auch keine Zeit gewinnen und er muss halt Zeit gewinnen. Also von daher muss er ja irgendwann in die Offensive gehen. Von daher, ja, würde ich ihm das nicht vorwerfen.
Ja, auf jeden Fall läuft es nicht so, wie Movistar sich das vorgestellt hat. Bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit einer kurzen Unterbrechung. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Bis.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El-Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Felix Mattes und wir blicken gemeinsam auf die Königsetappe, die 12. Etappe der Tour de France 2018 zurück. Und wir haben jetzt über Sky und über Movistar gesprochen. Ich möchte heute aber auch noch ein weiteres Team würdigen, nämlich Lotto NL Jumbo. Jetzt heute mit den Plätzen 6 und 10 für Roglic und Kreuzweig und eben diesem doch sehr, sehr beherzten Angriff. Von der Stärke von Team Lotto NL Jumbo war vielleicht auch im Vorhinein nicht so zu, damit war nicht so zu rechnen, im Punkto Erwartungen, wenn wir eben schon bei Movistar waren. Überrascht dich, wie gut doch beide Kapitäne bei Lotto NL drauf sind?
Ja, mich überrascht ehrlich gesagt, auch wenn ganz viele Experten vorher gesagt haben, Roglic wird eine sehr wichtige Rolle im Gesamtklassement spielen. Da habe ich ja vor der Tür gesagt, dass ich glaube, dass er eher irgendwie aus dem Gesamtklassement irgendwann rausfallen wird und deswegen dann auf Etappensieg oder Bergtrikot schielen wird. Im Moment sieht es ganz danach aus, als ob er tatsächlich diese wichtige Rolle im Klassement spielt und das ist tatsächlich was mich überrascht. Kruiswijk überrascht mich nicht, da wusste ich oder weiß man ja, dass er das kann, auch über die 3 Wochen, dass dann unter Umständen noch ein schlechter Tag da reinkommt, okay, mal schauen, aber ja, also dass der in den Top 10 steht in der Gesamtwertung, das überrascht mich absolut nicht. Bei Roglic, wie gesagt, der ist jetzt Gesamtfünfter. Wenn Nibali tatsächlich eine Wirbelfraktur hat und dann morgen nicht mehr antreten kann, ist Roglic sogar schon Vierter und der Erste hinter dem, ja, großen Dreigestirn Thomas Froome Dumoulin. Das ist tatsächlich für mich schon ziemlich überraschend.
Ja, und Roglic ja auch kein schlechter Zeitfahrer. Das heißt, auf Fahrer hinter ihm kann er durchaus auch noch eine Menge gut machen. Er gilt ja als einer der kommenden Grand Tour Hoffnungen und wenn er hier einen Top 5 Platz belegt am Ende, dann ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Der Fahrer des Tages, den möchte ich auch heute wieder küren, das ist Simon Geschke für mich. Ich habe es schon angesprochen, war lange dabei bis an den Fuß des Schlussanstiegs, hat er da seinen Kapitän unterstützt. Definitiv auch ein Grund, warum Tom Dumoulin heute im Finale noch so gut mithalten und mitgestalten konnte. Also mein Fahrer des Tages. Hast du auch einen oder konntest du aufgrund deiner Tätigkeiten im Rahmen des Rennens jetzt heute keinen küren?
Naja, also so sehr wie ich Steven Kruiswijk im Ohr habe, bleibt mir eigentlich nur einer. Also ganz klar mit der Flucht, mit dem Abstand, den er teilweise hatte. Und wenn man dann mitbekommt, wie die niederländischen Fans abgehen und sich schon am Ziel ihrer Träume mit holländischem Etappensieger in Alpe d'Huez sehen. Ja, ganz klar, Kruiswijk, der hat meinen Tag heute geprägt und ist für mich auf jeden Fall der Fahrer des Tages.
Schade, von dem wirst du vermutlich auch noch träumen.
Könnte sein, dass ich das heute Nacht im Ohr habe, ja. Das könnte gut sein.
Aber, dann gucken wir mal.
Ja, es wäre echt schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Also muss man ja schon sagen, wenn sowas belohnt wird, so eine Flucht, ist immer toll. Wäre schade, dass er dann am Ende, ja, mit einer knappen Minute Rückstand reinkommt.
Ja, aber es hätte ja auch Riesenauswirkungen aufs Gesamtklassement haben können, eventuell, je nachdem, wie groß der Vorsprung gewesen wäre. Aber das war auf jeden Fall ein großes Risiko, was sie eingegangen sind. Es wurde nicht ganz belohnt, aber es wurde eben auch nicht so wie bei Valverde gestern bestraft, sondern er hat eben nur eine knappe Minute verloren, liegt immer noch in den Top 10 und auch immer noch in Reichweite in Richtung Top 5. Also das hat sich gelohnt und deshalb gucken wir jetzt auch gleich mal aufs Gesamtklassement. Geraint Thomas führt 1 Minute 39 vor Teamkollegen Froome. 1 Minute 50 Rückstand hat Tom Dumoulin, dann kommt Nibali, hinter dem wir erstmal noch ein dickes Fragezeichen setzen müssen. Dann Roglic 2:46 Rückstand, Romain Bardet 3 Minuten 7, dann Mikel Landa 3:13, Kraus-Weiß 3:43, Quintana 4:13 und Daniel Martin hat dann doch schon mit 5 Minuten 11 ein ganz ordentliches Pflaster da hinten drauf gebrummt bekommen. Durch den Ausfall von Fernando Gaviria ist wohl auch das grüne Trikot, sollte Peter Sagan das Ziel in Paris erreichen, eigentlich entschieden. Denn 339 Punkte hat er. Alexander Christoph ist neuer Zweiter, der hat 129, also über 200 Punkte Rückstand. Das Ding sollte durch sein. Pierre Latour verteidigt gegen Guillaume Martin. Ja, bitte.
Gib dir da eine Hausaufgabe auf für morgen. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, aber kannst du mal ausrechnen, ob das rein rechnerisch eigentlich sogar schon durch ist? 210 klingt für mich extrem viel.
Ja, und ich
Ob er das
glaube bei
überhaupt
den.
rechnerisch noch schaffen könnte?
Ich glaube, Christoph müsste alle Zwischensprints gewinnen und alle Etappen, wenn Sagan nicht punktet. Ich glaube, dann würde es sogar noch irgendwie gehen. Aber ich denke, es ist eigentlich durch. Aber ich rechne es gerne mal aus, auch im Interesse der Zuhörer natürlich. So mache ich das. Ansonsten Pierre Latour im weißen Trikot knapp 2 Minuten vor Guillaume Martin. 4 Minuten 41 dahinter Egan Bernal, aber der hat ja im Moment auch andere Aufgaben, als ins weiße Trikot zu fahren. In der Bergwertung ist es ordentlich spannend geworden. Alaphilippe 84 Punkte, dahinter Warren Barguil 70 Punkte, also 14 Punkte Rückstand. Serge Povell hat 63 Punkte, also 21 Punkte Rückstand. Das wird so aktuell der Dreikampf ums Bergtrikot und in der Teamwertung führt weiter Movistar for Sky und Lotto NL Jumbo. Bahrain Merida ist heute ordentlich zurückgefallen mit 24 Minuten 56 Rückstand insgesamt. Dann schauen wir doch mal auf das, was morgen kommt. Die Alpen haben wir jetzt hinter uns gelassen und sprechen jetzt über die 13. Etappe. Die führt von Bourg d'Oisans nach Valence über 169,5 Kilometer. Typische Überführungsetappe.
Typische Überführungsetappe, ja. Relativ leichtes Terrain. Das heißt, es können auf jeden Fall zum Sprint kommen. Klar, Streckenprofile können täuschen. Es wird auf jeden Fall wellig sein. Streckenprofile sieht sogar relativ flach aus, aber es wird auf jeden Fall wellig sein in Richtung Provence.
Ja, auf jeden Fall könnte spannend werden, wenn es doch wieder erwarten zu einem Massensprint kommen sollte. Ich ahne hier so eine leicht ansteigende Zielpassage, wäre also für die Sprinter, die noch dabei sind, genau das Richtige. Sind ja alles keine klassischen Flachsprinter, sondern eher so ein bisschen die, die es hügelig mögen und von daher also auch da ganz gute Chancen. Könnte vielleicht dann doch noch eine Chance geben für John Degenkolb, seinen zweiten Etappensieg einzufahren, aber hätte, wenn und aber, wir werden es morgen sehen und dann wird es auch mal wieder ein bisschen ruhiger und ein bisschen kürzer hier bei Radio Tour. Aber trotzdem bedanke ich mich natürlich heute für deine Eindrücke und deine Expertise zur Bergankunft in Alpe d'Huez. Danke, lieber Felix.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Und ich gucke jetzt mal, ob ich noch was zu essen bekomme in Alpe d'Huez abends um kurz vor 22 Uhr.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und damit war es das auch von mir für heute mit Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und wenn ihr uns noch irgendwelchen Senf dazugeben wollt, Kritik äußern wollt, uns loben wollt, was auch immer, dann könnt ihr das entweder bei iTunes machen mit einer Rezension oder einer Bewertung oder ihr schreibt uns @lukru oder @felixmattes bei Twitter oder der Hashtag Radio Tour. Das funktioniert im Moment sehr gut, auch Fragen sind herzlich willkommen, denn wir gehen ja jetzt auch wieder so ganz langsam und gemächlich in Richtung zweiter Ruhetag. Und wenn ihr uns da Input gibt, dann können wir die Sendung auch ein bisschen danach ausrichten. Also immer her damit. Und wir hören uns am Morgen wieder mit der 13. Etappe. Heute, wie gesagt, zweiter Sieg in Folge von Geraint Thomas. Team Sky weiter in der Pole Position. Tom Dumoulin dahinter und Vincenzo Nibali, den hat es leider erwischt. Und auch viele deutsche Sprinter, die es oder generell Sprinter, die es nicht ins Zeitlimit geschafft haben. Und wie gesagt, wir hören uns dann morgen wieder mit einer etwas einfacheren Etappe. Bis denn.
Läuft gut.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.